Liebe Geschwister, bevor wir mit unserer Predigt beginnen, möchte ich mit dem Text unserer Predigt, Text im 1. Petrusbrief lesen. Das wird nicht der Text unserer Predigt sein, aber eine Einleitung. Es hilft uns auch zu verstehen, was wir noch in der Offenbarung heute betrachten werden. 1. Petrusbrief, ganz am Anfang, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9 möchte ich lesen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbar ist als das vergängliche Gold, das noch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zu folgen habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihm glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon tragt, die Errettung der Seelen. Mit der Errettung der Seele ist hier das Endziel unseres Glaubens, die Auferstehung unserer Leiber. Ich möchte noch mal kurz beten und danach werden wir auch ein erstes Kapitel in der Offenbarung, Kapitel 15, lesen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Verheißung, die wir in deinem Wort haben. Wir danken dir, dass Jesus Christus, dein Sohn, kommt. Er wird diese Welt richten. Aber danke, dass wir nicht mehr unter deinem Zorn stehen, sondern dass wir die Verheißung haben, dass unsere Sünden vergeben sind und dass wir nicht mehr gerichtet sind, sondern dass wir Erben des ewigen Lebens sind. Und das ist unsere Hoffnung, das ist es, worauf wir warten. Wir danken dir dafür. Amen. Wir werden heute zwei Kapitel betrachten in der Offenbarung, Kapitel 15 und 16. Geht hauptsächlich um Gerichte dort, aber es hat einen großen Wert für uns. Und wir werden das relativ überfliegen, würde ich sagen. Zunächst lese ich das Kapitel 15, werden wir das auslegen und danach werden wir uns mit dem Kapitel 16 befassen. Johannes sagt im Kapitel 15, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen groß: und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von dem Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Kapitel 15 beginnt mit den Worten: Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. Dieses siebte und letzte Zeichen eines Abschnittes der Offenbarung, der von Kapitel 12 bis zum Kapitel 15, Vers 4 reicht, leitet einen neuen Abschnitt ein, der vom Kapitel 15, Vers 5 bis zum Ende des Kapitel 16 reicht, das wir heute anschauen werden, das Gericht der sieben Schalen des Zornes Gottes. Also in dem vorhergehenden Abschnitt, von Kapitel 12 bis Anfang Kapitel 15, ging es um diese sieben Zeichen, die Johannes sah. Und jetzt wird ein neuer Abschnitt eingeleitet, wo es um die letzten Manifestationen des Zornes Gottes, diese sieben Schalen oder Zornschalen, Schalen des Zornes Gottes. Dieses Zeichen, dieses letzte sieben Zeichen, das diese Gerichte einleitet, wird uns in den Versen 1 bis 4 des Kapitel 15 beschrieben. Und hier, am Anfang von Kapitel 15, findet sich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Beginn von Kapitel 12. Johannes sieht ein großes und wunderbares Zeichen, das im Himmel erscheint. Erinnert euch, im Kapitel 12 sah er auch so ein solches Zeichen. Er sah diese Frau in den Geburtswehen im Himmel. Und hier sieht er die Sieger, die Überwinder über das Tier, an einem gläsernen Meer stehen. Das, was mit Schmerzen anfing, das auch durch das Bild dieser Frau im Himmel dargestellt wird, endet hier im Triumph. Ganz am Ende von Kapitel 11, kurz bevor Johannes die Frau im Himmel sah, sah er, wie der Tempel geöffnet wurde. Vielleicht erinnert ihr euch, Ende von Kapitel 11. Und hier sieht er das gleiche Bild. Tempel, die Stiftshütte Gottes im Himmel, wird geöffnet. Und er sieht das, bevor die sieben Engel die Schale des Zornes Gottes auf die Erde ausgießen. Erste Frage, warum werden hier in den Kapitel 15 und 16 neue Gerichte angekündigt? Obwohl wir gesehen haben, am Ende vom Kapitel 14, dass das jüngste Gericht schon beschrieben wurde. Warum diese Wiederholung? Und es ist wichtig, dass ich nochmal betone oder euch daran erinnere, dass die Ereignisse in der Offenbarung nicht chronologisch ablaufen. Menschen, die versuchen, diese Ereignisse in einer chronologischen Reihenfolge zu interpretieren, werden mit unüberwindlichen Schwierigkeiten zu tun haben. Diese ganzen Beschreibungen sind uns gegeben in erster Linie dazu, dass wir belehrt und erbaut werden. Sie haben eine wichtige theologische Bedeutung, verweist sehr oft auf das Alte Testament. Und das ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir diesen Abschnitt lesen, dass wir unsere Bibel öffnen, dass wir schauen auf die Parallelstellen auch im Alten Testament. Dadurch lernen wir sehr viel. In Vers 1 wird deutlich gemacht, dass mit dem sieben letzten Plagen der Zorn Gottes vollendet ist oder vollendet wird. Hier ist das griechische Verb, das Verb teleo, in einem eine Zeitform verwendet, das bedeutet, dass der Zorn Gottes jetzt mit diesen Gerichten, mit diesen letzten Gerichten, sein endgültiges Ziel erreicht hat. Wir werden oft in der Bibel daran erinnert, dass Gott uns gerettet hat. Und die Bibel erinnert auch, dass ein Gericht auf diejenigen wartet, die Gott abgelehnt haben. Und das wird heute ganz besonders durch diese letzten Gerichte verdeutlicht. Das heißt, meiner Meinung nach zwei Dinge. Erstens, dass je näher wir dem Ende der Zeit, dem Ende der Geschichte kommen und sich die Sünden der Menschen anhäufen, desto stärker wird der Zorn Gottes. Je mehr die Sünden der Menschen sich auf der Erde anhäufen, desto stärker wird der Zorn Gottes. Zweitens, dass die vorherigen Gerichte, die wir gesehen haben, diese Gerichten der Siegel, diese Gerichte der Posaunen, noch einen warnenden Charakter haben für die Menschen der Welt. Die Tatsache, dass zum Beispiel nur ein Drittel der Dinge betroffen waren, zeigt, dass Gott immer noch die Umkehr der Überlebenden suchte. Die Überlebenden sollen daraus lernen und Buße tun. Aber die Gerichte der Schalen, die wir heute betrachten werden, sind hingegen ein endgültiges Urteil über diejenigen, die sich dafür entschieden haben, dem Tier, dem Antichrist, statt Gott zu dienen. Ein endgültiges Urteil. Johannes sieht sieben Engel, von denen jeder eine Schale trägt, die mit dem Zorn Gottes gefüllt ist. Und gleichzeitig sieht er ein gläsernes Meer, wie im Kapitel 4. Erinnert euch, im Kapitel 4 sieht er dieses gläserne Meer um den Thron Gottes. Und hier ist es mit Feuer vermengt. Auf diesem erstarrten Meer stehen diejenigen, die das Tier, sein Bild und sein Malzeichen besiegt haben. Wir haben das schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, das stürmische Meer ist nicht wie für uns ein Bild für Urlaub, vielleicht, oder der Herausforderung, sondern es ist für die Juden, für die Israeliten damals, war das Meer ein Symbol für die bösen Kräfte, die sich gegen Gott erheben, die sich Gott widersetzen. Und hier ist das Meer wie erstarrt. Das bedeutet, dass Gott diese Kräfte völlig gezähmt hat, wie wilde Tiere. Er hat sie im Griff. Und diese Sieger hier, von denen man versteht, dass sie diejenigen sind, die Gott treu geblieben sind und sich nicht und nicht die verschiedenen Manifestationen oder könnte man sagen Avatare für unsere indische Freunde des Tieres im Laufe der Geschichte angebetet haben. Sie singen, diese Überwinder, diese Sieger, sie singen das Lied des Mose. Das Lied des Mose führt uns zurück zum Kapitel 15 des Buches Exodus, im zweiten Buch Mose, wieder. Und es handelt sich um ein Lied, das damals die Israeliten, Mose und die Israeliten, gesungen haben, nachdem Gott die Ägypter besiegt hatte, nachdem Gott die Ägypter in den Fluten des Schilfmeers, des Roten Meers, umkommen ließ. Es ist ein Befreiungslied. Ein Lied der Freude nach der großen Taten Gottes. Und für die Juden bedeutet diese Befreiung aus Ägypten das Größte überhaupt in ihrer Geschichte. Es spricht von der Freude, die sie damals empfunden haben, nachdem Gott sie von allen ihren Ängsten und Prüfungen befreit hatte. Und wir werden noch am Ende dieser Predigt zu einem Aspekt dieses Liedes zurückkommen. In den Versen 5 bis 8 hat Johannes eine Vision vom himmlischen Tempel. Er sieht, wie sieben Engel aus der himmlischen Stiftshütte kommen, gekleidet, lesen wir, in feines Leinen mit goldenen Gürteln, und wie sie aus der Hand der lebendigen Wesen, diese komische Wesen, die um den Thron Gottes stehen, die sieben Schalen des Zornes Gottes empfangen. Diese lebendige Wesen, das haben wir schon mal gesehen, symbolisieren die Heiligkeit Gottes. Da, wo sie sind, sehen wir zum Beispiel in Hesekiel, da ist die Heiligkeit Gottes anwesend. Noch etwas zu diesem Kelch des Zornes Gottes. Der Kelch des Zornes Gottes ist in der Bibel ein Symbol des Gerichts und verweist unter anderem auf, was wir in Jeremia 25, Vers 5 lesen, wo Gott Jeremia befiehlt. Jeremia, wir wissen nicht, ob das einfach so war oder ob das einfach so eine theatralische Darstellung war, aber dort befiehlt Jeremia Folgendes: Nimmt diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln und sich wie toll gebärden vor dem Schwert, das ich unter sie sende. Ein Symbol des Gerichts. Dazu erfüllt Rauch, auch ein Bild für die Herrlichkeit Gottes, sogenannte Shechina im Alten Testament. Rauch erfüllt den Tempel, wie am Tag seiner Einweihung. Und niemand kann den Tempel betreten, bis sich der Zorn Gottes über die Welt ergießt. Dieser Rauch erinnert auch an die Vision von der Heiligkeit Gottes, die Jesaja, der Prophet, im Kapitel 6 seines Buches hatte. Und in der auch aufgefordert wird, das Gericht Gottes zu verkünden. Wir sehen, alle diese Bilder verweisen auf das Alte Testament, bekannte Dinge. Machen jetzt weiter mit dem Kapitel 16. Ich möchte ganz kurz dieses Kapitel lesen, obwohl es ein langes Kapitel ist, aber ich glaube, das ist ja wichtig, dass wir das auch in Erinnerung haben. Kapitel 16, Offenbarung 16. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des Zorns Gottes aus auf die Erde. Und der Erste ging hin und goss seine Schalen aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss seine Schalen aus in das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schalen aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: Ja, o Herr, o Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Der vierte Engel goss seine Schalen aus auf die Sonne und ihr wurde gegeben, die Menschheit mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss seine Schalen aus auf den Thron des Tieres, dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Der sechste Engel goss seine Schalen aus auf den großen Strom Euphrats und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Das sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jedem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewacht, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schalen aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus dem Tempel des Himmels vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden. Ein solches gewaltiges und großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen und die Städte der Heidenvölker fielen. Und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. Und jede Insel entfloh, und es waren keine Berge mehr zu finden. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Wir haben hier sieben Gerichte, sieben Schalgerichte. Die ersten fünf davon stellen Gerichte dar, die höchstwahrscheinlich noch vor der Wiederkunft des Herrn Jesus über die Anbeter des Tieres verhängt werden. Sie sind eine Fortsetzung und eine Steigerung, eine Intensivierung der Posaunengerichte der Kapitel 8 und 9. Die erste Schale wird über die Erde ausgegossen, lesen wir. Aber sie trifft nicht wie der Hagel im Kapitel 8 ein Drittel der Erde und der Bäume, lesen wir dort, sondern diesmal die Anbeter des Tieres. Und zwar alle, ohne Ausnahme. Es ist ein endgültiges Gericht. Sie werden von, lesen wir, einem schmerzhaften Geschwür geplagt, wie die Ägypter oder die Philister damals in der Bibel. Erinnert ihr euch an diese Gerichte, wo Menschen Geschwüre gehabt haben, als die Philister zum Beispiel die Bundeslade geklaut haben? Die Ähnlichkeit der zweiten Schale mit der zweiten Posaune, es gibt eine Parallele so zwischen diesen Gerichten der Schalen und mit den Gerichten der Posaunen. Es ist auch wirklich auffällig hier. Die Posaune traf das Meer und wir lesen bei dem Posaunengericht, ein Drittel des Meeres wurde zu Blut und ein Drittel der Lebewesen im Meer starb. Ebenso trifft die zweite Schale das Meer und lesen wir, es entstand Blut wie von einem Toten und alle lebendige Wesen starben. Diesmal sind alle betroffen. Gott schlägt das Wirtschaftssystem der Welt, damals war die Fischerei, also das Fischern, sehr, sehr, sehr wichtig für das Überleben der Menschen. Ein Bestandteil, das Meer auch, man transportierte Waren auf Schiffen. Hier schlägt Gott das Wirtschaftssystem der Welt, auf dem die Macht des Tieres beruht und bringt es zum totalen Erliegen. Das Gericht der dritten Schale ist parallel zu dem der dritten Posaune in Kapitel 8. Im Posaunengericht sehen wir einen brennenden Stern vom Himmel fallen. Er bringt Zerstörung auf ein Drittel der Flüsse und der Quellen. Und viele Menschen starben durch das Wasser, weil es bitter geworden war. In ähnlicher Weise richtet sich die dritte Schale gegen die Flüsse und die Quellen des Wassers, und sie wurden zu Blut. In der zweiten und dritten Schale ist das Blut ein Bild nicht nur für den Tod, sondern auch für das Leiden im Allgemeinen, das dadurch entsteht, dass den Anbeter des Tieres alle Ressourcen entzogen werden. Sie verlieren alles. Daher ist die dritte Schale, wie auch die zweite, eine Vorwegnahme dessen, was in Kapitel 18 vor dem Untergang der großen Babylon gesagt wird. Wir werden nochmal dieses Kapitel sehen, werden sehen, dass im Detail, im Konkret, was es bedeutet, dass dieses wirtschaftliche System zusammenbricht. Infolge der Zerstörung der Stadt Babylon sind alle jene, die von diesem System gelebt haben, profitiert haben, dadurch reich geworden sind, plötzlich mittellos. Der Engel, der dieses Urteil vollstreckt, erklärt, dass ihr Urteil gerecht ist, weil sie das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen haben. Sie haben das vielleicht nicht direkt getan, aber sie haben eine Macht, ein Regime unterstützt, das die Gläubigen verfolgt hat. Und deshalb werden sie auch mit diesem Regime gerichtet. Als die vierte Schale auf die Sonne ausgegossen wird, verbrennt eine große Hitze die Menschen. Wenn ihr euch bei den Hosannengerichten hatte die Sonne ein Drittel ihrer Leuchtkraft verloren. Hier scheint die Sonne mehr Kraft zu bekommen. Dieses Urteil der vierten Schale ist wahrscheinlich bildlich gemeint und bedeutet wahrscheinlich den Entzug jeglichen Schutzes für die Menschen mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Liebe Geschwister, wir haben einen Vorgeschmack auf diese Dinge, wenn wir zurzeit die Brände sehen, die derzeit in der Stadt Los Angeles wüten. Da werden hauptsächlich Villen, Häuser von reichen Menschen zerstört, die nie gedacht hätten, dass sowas passieren könnte. Es ist nur ein Vorgeschmack. Im Alten Testament ist große Hitze, weil sie eine Dürre verursacht. Hitze verursacht im Orient Dürre. Und Dürre bedeutet keine gute Ernte, beziehungsweise keine Ernte überhaupt. Diese Hitze ist ein Vorbote wirtschaftlicher Not. Über diejenigen, die der Messias erlösen wird, lesen wir zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 49, Vers 10. Sie werden weder hungern noch dürsten. Sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an Wasserquellen leiten. Hier sind die Menschen, die das Tier angebetet haben, schutzlos vor dem Gericht Gottes. Schutzlos vor dem Zorn des Lammes. Mit der fünften Schale trifft Gott direkt den Thron des Tieres, das heißt den Sitz seiner Macht. Die Finsternis traf damals die Männer von Sodom. Wir erinnern euch an diese Geschichte, als sie versuchten, die Engel zu vergewaltigen, wurden sie mit Blindheit geschlagen und gaben sich Mühe, um die Tür zu finden. Die Finsternis traf auch im Ägypten die Ägypter, im Pharao. Die Finsternis traf auch Elimas, den Zauberer in der Apostelgeschichte, der sich Gott widersetzte. Und jetzt trifft sie die gottlosen Herrscher dieser Welt. Und sie dient dazu, sie daran zu erinnern, dass ihre Verfolgung des Volkes Gottes vergeblich ist und nicht den gewünschten Effekt haben wird. Wie bei den Ägyptern damals löst diese Finsternis Angst aus, die im übertragenen Sinne durch den Ausdruck, sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz, ausgedrückt wird. Man kann auch dieses Urteil mit dem der fünften Posaune vergleichen, bei dem Heuschrecken die Menschen mit ihrem Biss quälten. Die Menschen leiden. Gott lässt alle, die dem Tier dienen, Angst und Entsetzen spüren. Ein Vorboten der ewigen Qual in der Hölle. Wenn sie erkennen, dass sie völlig von Gott getrennt sind in dieser Situation. Gott hat sie total verlassen. Und die ewige Finsternis wartet auf sie. Aber statt Buße zu tun, und deshalb ist auch dieses Gericht endgültig, da ist keine Gnade mehr, kein Raum mehr für Gnade in dieser Zeit. Statt Buße zu tun, lesen wir zumindest dreimal hier in dieser Passage, dass sie in ihrem Unglauben verharren und Gott verfluchen. Bisher bezogen sich die Schalen auf Gerichte, diese fünf ersten Schalgerichte, die gegen Ende der Zeit passieren, aber noch vor der Wiederkunft Christi stattfinden. Es sind Dinge, die vor der Wiederkunft des Herrn auch geschehen. Die beiden letzten Gerichte des Zornes Gottes beziehen sich auf das unmittelbare Ende der Geschichte. Jetzt ist es endlich vorbei. Das wurde immer wieder wiederholt. Aber jetzt ist es endlich vorbei. Die Zeit des Endes ist gekommen. Der sechste Engel gießt seine Schale über den großen Fluss Euphrat aus, der dann plötzlich austrocknet. Damit soll der Durchzug, lesen wir, der Durchzug der Könige aus dem Osten vorbereitet werden. Der Fluss Euphrat bildete damals die östliche Grenzen des großen Königreichs Israel. Erinnert euch, dass Gott versprochen hatte, Israel das ganze Land bis zum Euphrat zu geben. Alle Invasoren, alle Eindringlinge aus dem Osten, wie die Assyrer oder die Chaldeer, Babylonier, mussten diesen Fluss überqueren, um in das Land Israel zu gelangen. Hier tut Gott ein Wunder, aber nicht zum Nutzen seines Volkes, sondern dagegen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass Gott nicht für uns ist, sondern gegen uns. Dass er Dinge zulässt, die wir nicht verstehen. Das ist, was wir hier lesen. Er tut das, indem er eine gewaltige Streitmacht für eine letzte große Schlacht zusammenstellt. Johannes sieht auch in der unsichtbaren Welt, wie Satan verführerische Geister sendet, um alle Königreiche der Erde gegen sein Volk zu versammeln. Das erinnert uns irgendwie auch an diesen Lügengeist, den Gott damals gesandt hat, um König Achab dazu zu bringen, Krieg gegen die Syrer zu führen. Das haben wir in der Bibelstunde betrachtet. Etwas, was Gott zulässt. Sein Ursprung hier, lesen wir, ist nicht von Gott, sondern von dem Teufel, von dem Tier und von seinem falschen Prophet. Die Frage ist, wie wir dieses Ereignis verstehen sollen. Und ich muss sagen, ich habe keine klare Antwort. Handelt es sich um eine weltweite Koalition gegen einen Staat Israel, der in der Endzeit zum Evangelium bekehrt wird, oder um ein Bild aus dem Alten Testament, das verdeutlichen soll, dass in der Endzeit die ganze Welt versuchen wird, die Gläubigen des Neuen Testaments zu vernichten. Aber im Vers 15 lesen wir plötzlich eine Ermahnung, die Jesus ausspricht. Eine Ermahnung, die wir schon in Kapitel 3 gelesen haben, bezüglich der Gemeinde in Sardis. Und diesmal an alle Gläubigen der Endzeit gerichtet ist. Vielleicht gehören wir dazu. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewacht, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Es wird eine Zeit kommen, in der der letzte Antichrist seine Kräfte sammeln wird, um die gesamte Glaubensgemeinschaft zu zerstören. Und dieser Angriff wird unmittelbar vor dem großen Tag Gottes, das heißt vor der Wiederkunft Jesu, stattfinden. Deshalb müssen Gläubigen wachsam sein, standhaft im Glauben bleiben und keine Kompromisse eingehen. Denn wenn dies geschieht, wird es nur eine kurze Zeit dauern. Aber es wird eine sehr schwierige Zeit werden. Lesen im Vers 16, dass die bösen Geister dieser koalierten Könige an einem Ort namens Armageddon sich versammeln. Armageddon bedeutet auf Hebräisch Berg von Megiddo. Und ist mit Sicherheit ein symbolischer Ort. Damals haben in der Ebene von Megiddo, wer in Israel war, das ist heute eine sehr, sehr wichtige Ecke, wo viel von der Landwirtschaft Israel auch aufgebaut wurde. Eine riesige Ebene in der Nähe südöstlich von der Stadt Haifa. Und damals war diese Ebene von Megiddo Ort für viele große Schlachten. Und wir verstehen auch warum. Denn diese weite Ebene ermöglicht es, große Truppen aufzustellen. Megiddo ist nicht sehr weit entfernt von Berg Karmel, wo Elia die Propheten von Baal damals besiegt hat. Und der Berg hier, dieser Berg von Megiddo, stellt auch vielleicht symbolisch den Berg Zion dar, auf dem sich die 144.000 befinden, die der Antichrist versucht zu vernichten. Auch im Buch des Propheten Zacharja ist ein sehr, sehr schwieriges Buch, aber wenn wir diese Ereignisse auch mit denen vergleichen, die dort in diesem Buch geschildert werden, dann werden wir sehr große Ähnlichkeiten sehen. Zum Beispiel in Kapitel 14 vom Buch Zacharja. Dort wird von einer Versammlung aller Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg gesprochen. Zacharja scheint hinzudeuten, dass es doch mit dem Land Israel zu tun hat, diese letzte Schlacht. Zuletzt ist auch eine Anspielung auf die Prophezeiung in Hesekiel Kapitel 38. Es sind alle Ereignisse, die auf das eine verweisen. Es sind nicht unterschiedliche Dinge. Ezekiel 38, die Rede von einem Gog aus dem Land Magog. Damals war das, Magog war das Land jenseits des Kaukasus, bewohnt von Skythen. Also fremde Völker, die man nicht kannte, vor denen man wirklich Angst hatte. Und jetzt ist es ein Bild für die ganze Welt, die sich gegen das heilige Volk versammelt. Und Gott wird diesen Gog und seinen Truppen in der Endzeit schicken, um die Überlebenden seines Volkes, lesen wir, auf den Bergen Israel zu überfallen. Ein Volk von Erlösten, von Überlebenden, nach der Rückkehr aus Babylon, es denkt, in Sicherheit zu sein. So ein Bild auch zu zeigen, dass dieses Volk schutzlos ist gegen eine solche Macht. In Vers 17 gießt der letzte Engel seine Schale in die Luft aus. Und dies markiert die Ankunft des jüngsten Gerichts. Vielleicht die Befreiung für dieses Volk, was unter der Bedrohung dieser großen Macht steht. Eine laute Stimme kommt vom Thron Gottes her und verkündet, es ist geschehen. Jetzt greift Gott ein. Und die bildhafte Beschreibung, die folgt, wird uns sagen, dass es sich um ein Gericht von weltweitem Ausmaß handelt, das das Ende der Geschichte kennzeichnen soll. Die große Stadt Babylon wird in drei Stücken zerrissen. Einige meinen, Johannes spiele auf Rom an, das merkwürdigerweise auch nach Neros Tod im Jahr 68 in drei Parteien gespalten wurde. Aber nicht nur das, auch Jerusalem wurde während der Belagerung im Jahr 70 durch die römischen Truppen dort haben sich drei Parteien bekämpft. Aber ich denke nicht, dass wir diesen Text so interpretieren sollen. Denn Johannes betont, dass gleichzeitig alle Städte der Welt fielen. Das darauf schließen lässt, dass das gesamte System des Tieres, des Antichristen, zu dieser Zeit kollabieren wird. Die Beschreibung, die uns gegeben wird, ähnelt in jeder Hinsicht derjenigen, die wir in Hesekiel 38 auch lesen, über Gog und Magog, wovon der Vernichtung der riesigen Armee von diesem Gog die Rede ist, nachdem in das Land Israel eingedrungen war. Vernichtung dieser Kräfte, die sich gegen das Gott Gottes erhoben haben. Und so endet das Kapitel 16. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Und wie versprochen, möchte ich noch einmal auf Vers 4 im Kapitel 15 zurückkommen. Dort singen die Überwinder auf diesem gläsernen Meer das Lied des Mose, Kapitel 15, Vers 4. Und wir finden folgende Worte. In dem Mund dieser Erlösten. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Gegensatz zu dem Fluch dieser Menschen, die im Gericht stehen. Wer sollte dich nicht preisen? Wer sollte dich nicht fürchten und dir die Ehre geben? Denn du allein bist heilig. Heilig, einzigartig. Es handelt sich hier um ein Zitat aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 10, wo der Prophet den Gott Israels mit den Götzen der Heiden vergleicht, wo er sagt, wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker, denn dir gebührt dies unter allen Weisen der Völker und in allen ihren Königreichen ist ja keine wie du. Dort wirft der Prophet Jeremia dem Volk vor, Götzen anzubeten, statt dem heiligen, wahrhaftigen, lebendigen Gott. Und die Lektion ist deshalb klar. Indem sie dem Tier gedient haben und gesagt, erinnern wir euch, Kapitel 13, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Überheblichkeit von Menschen, die total vergessen, dass es im Himmel einen Gott gibt, der viel mächtiger ist. Die Menschen der Welt, die Ungläubigen der Welt, haben in Wirklichkeit einem Götzen, einem falschen Gott gehuldigt. Wie Paulus in seinem Römerbrief sagt, Kapitel 1, sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht. Und dem Schöpfer und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Gott offenbart deshalb, sagt Paulus vom Himmel her, seinen Zorn über die Menschen, die ihn nicht ehren und seinen Willen nicht respektieren und so die Wahrheit niederhalten. Und der zweite Teil vom Vers 4 kommt aus Psalm 86, ein Psalm, den wir gerade gelesen haben. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinen Namen Ehre geben. Denn du bist groß und du tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Gott ist unvergleichlich im Gegensatz zu dem Tier, das von den Menschen zwar angebetet werden will, in Wirklichkeit aber nur eine Parodie des wahren Gottes ist. Nur Gott kann Wunder tun und er ist groß. Er ist wahr, weil er sein Versprechen hält. Und so wird Paulus im Brief an die Römer im Kapitel 15 sagen: Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk Israel. Und er endet auch dieses Lob mit folgenden Worten: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.